ist etwas Wunderbares um die Gemeinde unseres Herrn. Wir mögen uns fremd sein, dem Fleische nach, aber im Geiste dürfen wir uns eins wissen in Jesus Christus. Und da sind wir keine Fremde, wir gehören zur selben Familie. Und das hilft mir heute Abend, in diesem sonst für mich fremden Kreis, ganz zu Hause zu fühlen. Wir wollen gleich einsteigen in die Betrachtung des Wortes Gottes. Unser Text befindet sich in dem Philipperbrief, Kapitel 4. Wir sind auf einer Reise hier durch Deutschland und die Schweiz. Wir kommen jetzt aus der Schweiz. Wir waren im westlichen Teil Deutschlands gewesen, zwischen Hamburg und Breisgau am Kaiserstuhl. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland und hier in der Mitte. Jetzt geht es weiter Richtung Stuttgart und Heilbronn und dann Richtung Kassel und Gifhorn bei Braunschweig. Anfangs Juli geht die Reise wieder zurück nach Kanada. Ja, der Philipperbrief ist der, den ich auf dieser Reise versuche zu besprechen. Wir fingen mit Kapitel 1, Vers 1 an in Gifhorn und ich bin jetzt bis zu Kapitel 4 gekommen und wir schlagen jetzt das vierte Kapitel auf und beginnen zu lesen mit Vers 6. In diesem letzten Teil des Philipperbriefes haben wir recht praktische Hinweise für unseren christlichen Alltag. Also der Text scheint zu gewinnen an Praktischem, je näher er dem Ende zugeht. Ich fange an zu lesen mit Vers 6, lese zunächst die Verse 6 bis 9. Sorgt euch um nichts, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten Gott bekannt und bringt sie ihm mit Dank. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten, in Christus Jesus. Zum gebliebenen Brüder, so viel als wahr ist, so viel als ehrwürdig, so viel als gerecht, so viel als rein, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, ist es eine Lobenswertigkeit und ist es zu preisen, diese Dinge überlegt. Was ihr auch lerntet und übernahmt und hörtet und saht in mir, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. In diesen Versen spricht der Apostel Paulus über unser Denken. Unsere Taten, unsere Wege beginnen in unserem Denken. Das Denken muss zuerst geheiligt sein, nach Jesus Christus ausgerichtet sein, wenn unser geistliches Leben auch im Alltag gesund bleiben soll. Da beginnt es. Und der Apostel hat einiges sehr Praktisches und Wichtiges zu sagen zu diesem Thema. Wie kann unser Denken Christus wohlgefällig sein? In den nächsten Versen haben wir wieder etwas sehr Praktisches. Da geht es um den Geldbeutel. Was könnte da praktischer sein, nicht wahr? In den Versen 10 bis 20, das ist ein längerer Text, geht es um unsere Finanzen. Paulus gibt uns hier ein Beispiel, wie wir auch auf diesem Gebiet zur Ehre unseres Herrn leben können. Sehr praktisch. Und die letzten Verse sprechen von der Begegnung zwischen Menschen. Dort haben wir Hinweise zu unserem Grüßen. Und wir wollen da lernen, was es heißt, zu grüßen. Und wie man zu jener Zeit gegrüßt hat. Das ist nicht ohne Bedeutung. Wie begegnen wir einander? Wir kommen zurück zu Vers 6, den Versen 6 bis 9. Hinweise über unser Denken. Zuerst haben wir ein Verbot. Das heißt, wir haben es erst mit verkehrtem Denken zu tun. Das soll ausgeschaltet werden. Das gehört sich nicht für einen Christen. Das Sorgen will zwar immer wieder sich melden. Jesus weiß davon. Und er hat einiges darüber zu sagen in Matthäus Kapitel 6. Und er erinnert seine Jünger daran, dass sie einen Vater im Himmel haben, der sie versorgt. Er versorgt uns nicht nur mit Brot, mit dem Nötigen für unsere Nahrung, sondern er versorgt uns auch mit der Möglichkeit, dieses Brot zu erwerben. Und wenn er uns diese Möglichkeit nimmt, dann dürfen wir ihm vertrauen, dass er uns auch so erhalten wird. Und wenn er dazu die Krähe gebraucht, ja, oder den Raben wie bei Elia. Ja. Er hat Wege und Mittel, uns am Leben zu erhalten. Wir dürfen also unserem Vater im Himmel vertrauen. Sorgt euch um nichts. Wir sollen Verantwortung übernehmen für uns selbst und auch für andere, die der Herr uns anvertraut hat. Aber sorgen sollen wir uns nicht. Das heißt, wir sollen nicht so tun, als ob es sich letztlich von uns, als ob es von uns abhängig wäre. So nicht, als ob wir letztlich verantwortlich wären. Was ist die Lösung für das Sorgen? Paulus gibt sie uns. Sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten Gott bekannt. Dies ist eine Lektion, die wir alle zu lernen haben, und wir dürfen uns darin üben, auch das Kleinste zum Herrn zu bringen. Kürzlich, es war wohl gestern, waren es zwei Dinge, die mir Sorgen bereiten wollten. Ich wusste nicht, wo meine Brille war, und es war noch ein zweites. Und dann habe ich gebetet, Herr, bitte, es waren wichtige Dinge, die ich brauchte. Bitte zeige mir, wo es ist. Nun, es zeigte sich, dass die Brille auf der Nase war. Und das war dann das Problem war also gelöst. Das zweite Problem löste sich auch bald. Ich bin so dankbar, dass wenn ich meine Bibel lese, der Herr immer wieder aus der Sackgasse führt. Ich bin auch dankbar dafür, dass er in die Sackgasse führt. Als Übersetzer der Heiligen Schrift, als Ausleger, komme ich sehr oft an eine Wand und ich weiß nicht weiter. Und die anderen, die die Schrift ausgelegt haben, die scheinen auch nicht weitergewusst zu haben. Und was sollen wir jetzt machen? Auch die Übersetzer, auch Luther wusste nicht immer, wie er es schreiben sollte. Auch nicht andere Übersetzer. Jede Übersetzung ist verbesserungsfähig. Und wie sollen wir jetzt verbessern? Wir stoßen auf dieselben Probleme. Wie kann es vielleicht noch besser gesagt werden? Da darf man bitten. Der Herr gibt uns die Weisheit. Nicht immer gibt er uns alles. Manchmal gibt er unseren Brüdern und Schwestern das, was er mir vorenthält. Dann kann es sein, dass der Bruder oder die Schwester es mir mitteilt. Und manchmal geschieht auch das nicht. Und was dann? Dann will gelernt werden, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Ich muss ja nicht alles wissen. Also, wir brauchen uns um nichts Sorgen zu machen. Wir dürfen unserem Herrn vertrauen und in allem, in jeder Angelegenheit, in jeder Lage, in jeder Not, dürfen wir unsere Bitten Gott bekannt machen. Durch Gebet und Flehen. Was ist der Unterschied? Flehen ist verstärktes Beten. Flehen, das griechische Wort, bedeutet im Bewusstsein der vollkommenen Abhängigkeit zu beten. Ja, dann flieht man, nicht wahr? Dann meint man es ernst. Also durch Gebet, und es darf auch zum Flehen kommen. Flehen ist nicht notwendigerweise ein Ausdruck des Zweifels oder des Unglaubens. Das Rufen zum Herrn in unserer Not muss nicht ein Ausdruck der Verzweiflung sein, sondern einfach ein Ausdruck unserer Hilflosigkeit. Interessant ist, dass in der Heiligen Schrift das laute Rufen, das ernste Flehen, ein rechter Ausdruck des kindlichen Glaubens sein darf. Das heißt, Gott lässt es darauf ankommen. Er prüft unseren Willen, er prüft unsere Liebe, er prüft unseren Glauben, ob wir nun wirklich von ganzem Herzen ihn meinen und es von ihm erwarten wollen, oder ob das nur so routinemäßig geschieht. Er lässt es wirklich so weit kommen, dass wir mit allem Ernst zu rufen haben. Eure Bitten macht Gott bekannt, aber das soll zusammen mit Dank geschehen. Alles Bitten soll begleitet sein von Dank. Und der Psalmist weiß zu sagen, dass das der Weg ist, auf dem der Herr dann weiterhelfen wird. Vers 7. Jetzt haben wir eine Zusage. Wer diesen Weg einschlägt, wer aufhört, sich Sorgen zu machen, das als Sünde bekennt, und wer dann den von Gott vorgeschriebenen Weg einschlägt und alles dem Herrn bringt, alles, was ihm Not bereitet, der hat die Zusage, der es auch mit Dank tut, dem sagt der Herr, der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten in Christus Jesus. Hier ist einiges zu beachten. Der Friede Gottes wird in Gewahrsam halten oder wird schützen. Friede ist nicht eine Person, Friede ist etwas, eine Sache. Wie kann aber ein Friede Wache stehen vor dem Herzen? Wir brauchen doch eine Person. Ein Wächter muss eine Person sein. Was meint Paulus denn, wenn der Friede Gottes Wache steht? Nun, das ist Gott selbst. In diesem Fall ist es eine Person, die unser Friede ist. Christus ist uns zum Frieden gemacht. Gott ist unser Friede. Und wenn der Friede Gottes uns bewahrt, dann ist es Gott selbst, der uns im Frieden bewahrt, der uns den Frieden bewahrt. Er selbst steht Wache. Interessant ist, dass Paulus hier diesen Ausdruck gebraucht, er wird unsere Gedanken in Gewahrsam halten. Ein Gewahrsam ist gleich einem Gefängnis. Ja, sollen unsere Gedanken denn gefangen genommen werden? Und wie? Paulus spricht davon in 2. Korinther, Kapitel 10. Unsere Gedanken sollen in der Tat gefangen genommen werden. Sie müssen in den Dienst Christi gebracht werden, denn unsere Gedanken wollen immer flügge werden und sie wollen mit uns sich verlieren. Sie wollen alle anderen, sie wollen andere Wege einschlagen. Sie wollen uns zum Verirren bringen. Unsere Gedanken führen unsere Füße. Unsere Gedanken führen unsere Hände. Der Mensch handelt weniger von der Intuition her. Er muss erst denken, bevor er einen Schritt tun kann. So hat Gott uns geschaffen. Und dieses Denken muss unter die Zucht des Herrn gebracht werden. In die Gefangenschaft des Herrn. Epheser Kapitel 4. Als Christus auferstand und gen Himmel fuhr, hat er Gefangenschaft gefangen geführt. In Römer Kapitel 6 macht der Apostel deutlich, dass jeder Mensch ein Gefangener ist. Entweder er ist ein Gefangener, ein Sklave der Ungerechtigkeit, oder freigemacht von der Ungerechtigkeit, ihr zu dienen, wird er dienstbar als leibeigener Knecht, als Sklave der Gerechtigkeit. Wir sind also nie frei zu tun, was wir wollen. Wir sind also auf jeden Fall Knechte, Gefangene. Und als Jesus auferstand, hat er die, die in der Sünde gefangen waren, frei gemacht, aber dann ihn zu Knechten gemacht. Und Knecht Jesu zu sein, bedeutet für uns lautere Freiheit, die letzte Freiheit. Wir sind also von ihm in Gewahrsam genommen. Unsere Gedanken sollen dort bei ihm weilen, wo er ist, sagt Paulus in Kolosser 3, am Anfang des Kapitels. Dort sollen unsere Gedanken zu Hause sein, wo Jesus ist im Himmel. Und der, der im Himmlischen weilt mit seinen Gedanken, der wird hier im Leibe am tauglichsten sein auf der Erde. So ist das. Christen, die himmlisch gesonnen sind, sind tüchtig für einen Dienst hier auf Erden. Also, wir haben die Zusage, dass Gott unsere Gedanken in Gewahrsam nehmen wird, wenn wir unsere Sorgen, unsere Gedanken über alles Mögliche, das uns Sorge bereiten will, ihm bringen. Das heißt, unsere Gedanken werden auf ihn ausgerichtet. Wir wissen, dass dort die Quelle unserer Hilfe ist. Der Friede Gottes wird unsere Herzen und unsere Gedanken in Gewahrsam halten, in Christus Jesus. Dort ist der Ort, dort ist der Raum. Dieser Friede, der dann unser Teil sein darf, übersteigt alle Vernunft. Er ist nicht vernunftslos. Er ist nicht sinnlos. Gott führt nicht in die Sinnlosigkeit, auch wenn wir nicht alles verstehen. Das, was unsere Vernunft übersteigt, ist vernünftig. Aber Gott hat einen größeren Hirn als wir. Er weiß und erkennt mehr als wir. Und wo unser Verstand aufhört, da hört nicht das Denken auf, sondern da ist das Denken Gottes. Und eines Tages sehen wir dieses Gebiet dann in einem hellen Licht. Es ist ja auch so in unserem Leben. Als Kinder, sagt Paulus, denken wir wie Kinder. Wir verstehen bitter wenig, aber dann reifen wir und wir lernen mehr. Was einem Kind unvernünftig zu sein scheint, ist für einen Erwachsenen durchaus vernünftig. Nicht wahr? Und was uns hier auf Erden unvernünftig zu sein scheint, wird uns im Himmel durchaus sinnvoll erscheinen. Corrie ten Boom, dieser Name dürfte bekannt sein, zeigte uns in einer Versammlung ein, die hatte die Art, Gleichnisse zu gebrauchen, Bilder, und sie hatte ein großes quadratartiges Tuch und es hatte einen blauen Hintergrund und auf diesem Tuch waren lauter Fäden, ein großes Durcheinander. Und sie sagte, und man konnte es ihr abnehmen, denn sie war ja, hatte ein sinnloses Leiden hinter sich im KZ. So sieht das Leben manchmal aus. Ein Durcheinander, wir können es nicht verstehen. Aber eines Tages werden wir die Wege des Herrn erkennen. Und dann hat sie das Tuch gedreht und da sah man eine herrliche goldene Krone auf dunkelblauem Hintergrund. Eines Tages wird das alles Form annehmen. Von uns aus gesehen ist es sinnlos. Aber wir dürfen ruhen im Herrn in dem Bewusstsein, dass er weiß, was er macht und was er tut, ist immer gut. Gott tut nie etwas Böses. Wir müssen Gott nie in Frage stellen. Sollten wir nicht tun, das ist Sünde. Wir sollten Gott wirklich vertrauen, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Vernunft übersteigt, wird unsere Herzen bewahren, unsere Gedanken. Vers 8 spricht immer noch vom Denken. Zum gebliebenen Brüder, Das heißt, es ist noch einiges geblieben, das ich gern gesagt hätte. Er hätte noch sehr viel zu sagen. Aber in diesem Fall muss er sich beschränken. Der Brief muss irgendwann ein Ende nehmen. Und er sagt, wenn ich noch das Wichtigste sagen sollte, dann würde ich es so sagen. So viel als wahr ist, so viel als ehrwürdig, so viel als gerecht, so viel als rein, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, ist es eine Lobenswertigkeit und ist es zu preisen, diese Dinge überlegt, denkt über diese Dinge nach, das Denken. Unser Kopf muss gefüllt werden. Und wenn wir ihn nicht mit dem richtigen Menü, mit dem richtigen Denkstoff füllen, dann wird er sich anderes holen. Aber ein Mensch muss denken. Er muss sich mit etwas beschäftigen. So sind wir geschaffen. Wir sind jetzt dafür verantwortlich, über was wir denken. Und unsere Gedanken kommen in unseren Kopf über das Ohr und über das Auge und über die anderen drei Sinne, Tastsinne. Tastsinn, Schmecken und so weiter. Und wenn wir träumen, dann träumen wir über Dinge, die über die Sinne in unser Leben hineinkommen. Jetzt ist es wichtig, dass wir wählen, worüber wir denken werden. Es ist also wichtig für Christen, dass sie das Richtige sehen, dass sie das Richtige lesen, dass sie das Richtige hören, dass sie sich mit dem Richtigen beschäftigen. Was werden wir tasten? Was werden wir berühren? Was oder welchen Gegenständen, welchen Situationen werden wir unsere Sinne aussetzen? Mit was werden wir uns exponieren, aussetzen? Was werden wir begegnen? Damit sollen wir uns beschäftigen. Wir sollen diese Frage beantworten. Paulus sagt, das sollt ihr überlegen. Darüber sollt ihr denken. Was ist das? Er gibt uns hier einige Beispiele. Was wahr ist. Christen sind es schuldig zu prüfen, ob es richtig ist oder nicht. Ob es wahr ist oder nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Wir haben die Wahrheit zu suchen. Christen sind Menschen der Wahrheit. Und über das Wahre sollten wir nachdenken. Das ist Denkstoff. Weiter. Über was wahr ist, so viel als ehrwürdig. So viel als ehrwürdig. Jetzt kommen wir zu einem Problem. Wahre, das können wir vielleicht schon eher verstehen. Obwohl heute unsere Umwelt an dieser Stelle ins Schleudern gekommen ist. Unsere Umwelt sagt uns, für dich ist Wahrheit etwas anderes als für mich. Wahrheit ist etwas, das man persönlich beurteilt als Wahrheit. Wir finden das unmöglich, nicht wahr? Wahr ist immer wahr, wo immer es ist. Ja. Gibt es einen Ort auf der Welt, wo eins und eins nicht zwei macht? Wir können hinkommen in der Welt, wo immer. Es ist wahr, ja. Natürlich kann jemand antworten, eins und eins in der Ehe macht eins. Ja. Aber das ist ein anderes Gebiet, ja. Ich spreche jetzt von der Mathematik, nicht von der Ehe. Also, Wahrheit ist allgemein. Es gibt nur eine Wahrheit, nicht zwei Wahrheiten. Wenn also Paulus sagt, überlegt, was wahr ist, und dieser Brief nicht nur nach Philippi geht, sondern er geht auch nach Korinth mit der Zeit. Er geht auch nach Thessalonik, auch nach Rom. Auch nach Nagold ist er gekommen. Der Brief kommt überall in der Welt herum. Und jeder ist dieses Wort gegeben. Jedem ist dieses Wort gegeben. Überlege, was wahr ist. Dieses Wort kommt von Paulus. Paulus ist geführt worden vom Heiligen Geist, das zu schreiben. Das heißt, Paulus schreibt etwas, das für den Heiligen Geist wahr ist. Paulus sagt, der Heilige Geist weiß, was wahr ist, und darüber sollt ihr nachdenken. Der Heilige Geist ist Gott. Das heißt, Gott sagt, was wahr ist. Und das stimmt für jeden Christen. Das heißt, alle Christen auf der Welt, in allen Zeiten, haben sich einig darüber zu werden, was wahr ist. Es gibt nicht zwei Lehren oder zwei Auslegungen der Heiligen Schrift. Es gibt nicht zwei Erkenntnisse. Wenn ich einem Bruder begegne und er ist einer anderen Meinung über einen Text, was dann? Dann ist entweder einer von uns oder beide falsch. Aber beide können nicht richtig sein. Und ich muss demütig sein. Ich muss bereit sein zu lernen. Und wir beide begegnen uns nicht in Kollision auf Kollisionsweise. Wir prallen nicht aufeinander, sondern wir setzen uns zusammen, Schulter an Schulter, öffnen die Bibel zusammen und gehen neu zu Gott, unserem gemeinsamen Herrn und Vater. Und wir fragen noch einmal, Herr, wir sind uns hier nicht einig. Er denkt so und ich denke so und ich meine, meine Gedanken kommen von dir, aber wir sind uns nicht einig. Bitte, Herr, du willst, dass wir eines Sinnes sind. Du willst, dass jeder von uns die Wahrheit erkennen. Und es gibt nur eine Wahrheit. Bitte, tu uns die Augen auf. Dann kann es sein, dass wir etwas ganz Neues lernen. Aber das ist der Weg, auf dem wir lernen. Und wir werden auch Gott nicht vorzuschreiben haben, was richtig ist. Er schreibt uns vor, was richtig ist. Wir lernen von ihm. Dasselbe gilt nun. Ich habe mir die Zeit genommen, das so zu sagen. Denn wir leben in einer Zeit, wo eine Gemeinde nach der anderen meint, ein Recht zu haben, es so zu machen oder so zu denken, wie sie es eben meinen. Und vieles von dem ist reines Fleisch oder sogar sündig und weltlich. Nicht alles, was wir uns dann einfallen lassen, ist richtig, dürfen wir machen. Wir haben diese Freiheit nicht. Wir sind Sklaven. Wir sind in einem Gefängnis. Wir gehören Jesus Christus. Wir führen nicht unser Leben selbst. Ich habe die Herrschaft über mein Leben abgegeben. Ich bin nicht frei zu wählen, was ich tun will. Ich muss fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Das hat Saul gelernt in seiner Bekehrung. Als er erkannte, wer es war, der ihn gestellt hatte, sagte er noch einmal, Herr, was soll ich tun? Das ist die Frage geblieben in seinem Leben. Er wollte den Willen seines neuen Herrn tun. Was ehrwürdig ist. Menschen verehren Verschiedenes. Nun sagt Paulus, Gott hat eine Vorstellung von dem, was zu ehren ist, was der Ehre würdig ist, was der Hochachtung wert ist. Und diese Einstellung Gottes, diese Vorstellung Gottes, hat ein jeder Christ auf der ganzen Welt, in jeder Generation, zu lernen. Denn Paulus sagt, was ehrwürdig ist, darüber sollen wir nachdenken. Ich muss es also entdecken. Oder was rein ist, oder was lieblich ist. Es kann einen schon bewegen, wenn in Kapitel 3 steht, ihre Herrlichkeit liegt in ihrer Schande. Das sieht man an den Wänden, an denen wir vorbeigehen oder fahren, nicht wahr? Was der eine für Kunst hält, ist für den anderen verachtungswürdig. Ein Verhalten, das für den einigen, für den einen schön ist, ist für den anderen zu verachten. Und wir leiden darunter. Besonders als Ältere, die wir aus einer Zeit kommen, wo man sich noch mehr einig war über das, was sich gehört, nicht wahr? Das ist heute anders, das weiß jeder von uns. Nun sagt Paulus, das ändert sich nicht, was ehrwürdig ist. Das ist nicht eine Modesache. Das ist nicht eine Meinung, die man nun haben darf. Darüber haben wir uns einig zu sein, was zu verehren ist und was zu verachten ist. Oder was lieblich ist. Oder was wohllautend ist. Das Wohllautende oder das Lautende ist zur Geschmackssache geworden. In der Sprache, man leistet sich allerlei Fehler. Naja, du weißt ja, was ich meine. Und entschuldigt das mich? Nein. Was wahr ist, was richtig ist, was wohllautend ist, die Musik, die wir hören, die Musik, die wir singen und oder spielen, wissen wir, dass die Töne seit Schöpfung dieselben sind. Die Wellen, jeder Ton hat eine Wellenlänge, eine Hörwellenlänge. Die sind alle dieselben seit Schöpfung. Alle. C ist immer C gewesen. Immer. Hat sich nicht geändert. D ist immer D gewesen. Ist nicht immer so genannt worden, aber dieser Ton ist derselbe geblieben. Spielen wir eine Terze, das heißt drei Noten hintereinander, das heißt die erste, wo es geht. Drei Töne, die Schwester hat vorhin gespielt, ja. Und wir singen in Harmonie. Diese Harmonie ist ein Aufbau von mehreren Tönen übereinander. Und wir finden das schön. Erste Stimme, zweite, dritte, vierte Stimme, ja. Wenn diese Stimmen, wenn diese Töne übereinander so gebaut sind und Harmonie bringen, dann hat das eine ganz besondere Wirkung auf uns. Und diese Wirkung ist dieselbe, überall wo sie hinkommen, in der ganzen Welt. Ob das China ist, ob das Indien ist, ob das Amerika ist oder ob das Deutschland ist. Wenn zwei Töne übereinander gebaut werden, haben sie eine Wirkung. Und wenn zwei Töne nacheinander stehen, la, 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 das ist eine Melodie. Ja? Diese Töne haben eine ganz besondere Wirkung. Jede Folge von Noten hat seine bestimmte Wirkung. Und die bleibt dieselbe in der ganzen Geschichte, überall in der Welt. Was wohllautend ist, was Gott geschaffen hat, darüber sollen wir nachdenken. Vielleicht beschäftigt das uns im ersten Moment nicht persönlich, aber ich denke, jeder von uns hat jüngere Leute in seinem Bekanntenkreis oder Familienkreis, dem er das vielleicht weitergeben kann als Anstoß. Denn gerade diese Dinge sind ja Geschmackssache geworden. Das heißt, jeder meint, Herr zu sein über das, was er hört oder was ihm gefällt. Das gefällt mir so eben. Und er kleidet sich auch entsprechend, so wie es ihm gefällt. Und Paulus sagt, nein, du lebst nicht für dich selbst. Du lebst für den Herrn Jesus. Und er wird dir sagen, wie du dich zu kleiden hast. Er wird dir sagen, was wohllautend ist, was lieblich ist, was richtig ist, was rein ist oder was befleckt. Oder was eine Lobenswertigkeit ist. Oder übersetzt wohl Tugend, stimmt das? Das Wort Tugend gebrauchen wir, um das griechische Wort zu übersetzen. Aber dieses Mal ist es vielleicht gut, wenn wir zum Alten Testament zurückgehen und dieser Ausdruck ist ein Wort, das wir für Gott gebrauchen, das für Gott gebraucht wird im Alten Testament. Was eine Lobenswertigkeit ist. Man lobt ihn über seine Eigenschaft. Jetzt darf man aufzählen, was ist Gott? Er ist groß. Er ist herrlich. Er weiß alles. Er ist eine Dreieinheit. Und so weiter. Er ist allmächtig. Und so darf man eine lange Liste machen von dem, was Gott ist, und man lobt ihn darüber. Wir waren im ebenen Gebet zusammen. Und einer nach dem anderen hat den Herrn gelobt. Das ist wohltuend. Man weiß etwas vom Herrn und man freut sich über ihn. Und was wohllaut, darüber denkt man im Gebet und auch sonst. Darüber singen wir. Darüber dürfen wir sprechen in den Häusern, wenn wir uns treffen. Was darf gelobt werden? Das bestimmt Gott, nicht wir. Das liegt nicht im Bereich unseres Ermessens zu bestimmen. Wir gehen weiter. Was wahr ist, was ehrwürdig, was gerecht ist, was rein ist, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, ist es eine Lobenswertigkeit und ist es zu preisen, diese Dinge überlegt. Und jetzt kommt Paulus zum Tun, denn das Denken führt zum Tun. Das Tun kommt aus dem Denken. Was ihr auch lerntet, besonders bei Paulus, was ihr auch übernahmt, also beobachtet habt und übernommen habt, als Beispiel, was ihr hörtet und saht in mir, das tut. Das ist dein Lehrer, das ist dein Vater in Christus, der kann sagen, so wie ich gesprochen habe, so wie ich gedacht habe, das war so wie Jesus. Und ihr dürft mich als ein Beispiel nehmen, wenn ihr wissen wollt, was Gott wohlgefällig ist. Gott wolle unser Leben heiligen, sodass man uns zum Vorbild nehmen kann. In Vers 10 bis Vers 20 erfahren wir etwas über das Finanzielle. Ich darf diese Verse noch kurz lesen. Ich war sehr erfreut im Herrn, dass nach längerer Zeit ihr aufblühtet, meiner zu gedenken. Und dann blüht alles wieder auf, richtet sich auf. Wie schön ist das, ja? Wenn die Erde wieder getränkt ist. Die Philipper waren trocken. Das heißt, sie waren arm geworden. Nicht, es fehlte nicht an gutem Willen. Paulus sagt, daran lag es nicht. Ihr hattet einfach nicht. Ihr musstet Prioritäten setzen. Und ihr konntet einfach nichts mir schicken. Das macht mir auch nichts. Ja? Darum geht es auch nicht. Er bemerkt das. Und hierin liegt eine Lehre für uns. Ja. Wir möchten gern helfen, aber wir können nicht immer. Und das müssen wir anerkennen. Das kann der Wille des Herrn sein. Wir sündigen nicht, wenn wir nicht immer helfen können. Wir müssen wählen. Ja. Wir müssen uns führen lassen. Und manchmal haben wir wirklich nichts weiterzugeben. Das war so bei den Philippern, sie hatten nichts, dem Apostel Paulus zu schicken. Aber ich bin dankbar, dass es jetzt anders geworden ist. Nicht, weil er jetzt mehr Geld hat, sondern warum? Ich bin dankbar oder freue mich, dass ihr aufblühtet, meiner zu gedenken, auf das ihr auch bedacht wart, aber euch fehlte die Gelegenheit. Nicht, dass ich von Mangel spreche. Denn meinerseits habe ich gelernt, in dem, worin ich bin, zufrieden zu sein. Auch das gilt es zu lernen, wenn wir nichts haben, zufrieden zu sein. Das hat der Prophet Habakuk gelernt, Kapitel 3. Und wenn kein Obst an den Bäumen wächst und kein Futter im Stall ist für die Kälber, nichts auf den Auen ist für die Tiere, dann will ich mich freuen in dem Herrn, meinem Gott. Wir lieben manchmal die Schöpfung mehr als den Schöpfer, wie in Römer Kapitel 1. Und Paulus sagt, wenn ihr die Schöpfung nicht habt, ihr habt nichts, ihr seid aber noch am Leben, dann habt ihr immer noch den Schöpfer. Und der wird euch nicht verlassen, noch versäumen. Er denkt an euch. So heißt es, ich denke im Psalm 115, der Herr denkt in Fürsorge. Wenn ich nur ihn habe, so brauche ich nicht zu fragen, nach etwas im Himmel noch auf Erden. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden. Und ich weiß, was es heißt, reich zu sein. In jede Lage und in alle Lagen bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl reich zu sein, als zu mangeln. Beides will gelernt werden. Ich bin stark für alles, in dem, der mich innerlich kräftigt, innerlich. Dort brauchen wir Kraft, im Denken, damit wir uns keine Sorgen machen. Dort brauchen wir Kraft, das Richtige zu tun, den richtigen Weg einzuschlagen. Dieser, der mich stärkt, ist Christus Jesus. Doch ihr tatet wohl, indem ihr mir mitteilnahmt an meiner Bedrängnis. Ihr Philipper wisst auch, dass im Anfang der guten Botschaft, das heißt also das Evangelium euch erreichte, als ich von Mazedonien wegging, keine Gemeinde sich mit mir in die Rechnung des Gebens und Nehmens teilte, außer ihr allein. Paulus hat eine Rechnung, stellt sie auf, bekommen, ausgegeben, erhalten, ausgegeben. Jetzt kommen die Philipper und sie teilen sich in diese Rechnung. Es kommt etwas aus Philippi. Und das ist jetzt auf dem Konto von Paulus. Sie haben aus ihrem Haben gut geteilt. Sie haben ausgegeben, er hat empfangen. Aber jetzt hören wir weiter. Jetzt wird es interessant, was Rechnung betrifft. Teilten sich in die Rechnung des Gebens und Nehmens. Weil ihr auch, als ich in Thessalonich war, ein- und zweimal für meinen Bedarf schicktet. Nicht, dass ich eure Gabe suche, sondern ich suche Frucht, die reich wird für eure Rechnung, nicht seine Rechnung. Er ist nicht darauf aus, dass unten eine große Zahl steht, schwarz geschrieben, sondern er ist darauf aus, dass an jenem Tage die Philipper einen großen Lohn bekommen, weil sie sich einfach an den Bedürfnissen anderer beteiligten. Sie haben dort versucht, Not zu lindern. Darum ist Paulus besorgt, dass die Philipper gewinnen, nicht dass er gewinnt, sondern dass sie ewigen Gewinn bekommen. Das ist sein Wunsch. Und wenn diese Gedanken uns beherrschen, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen auf finanziellem Gebiet. Wir lernen hier, wie man mit diesen Dingen umgeht. Nicht, dass ich eure Gabe suche, sondern ich suche Frucht. Ich suche das, was ihr für den Herrn tut, die reich wird für eure Rechnung. Ich habe aber von allem genug und reich mich. Bin aufgefüllt worden, nachdem ich von Epaphroditus die Gaben von euch empfing. Einen Duft des Wohlgeruches. Gott hat's gesehen. Er hat's geschmeckt. Und er sagt sich, das war schön. Jetzt freue ich mich über die Gnade, die ich den Philippern gegeben habe. Und sie hat jetzt Frucht getragen. Gott freut sich darüber. Gott freut sich über alles, das er hat wirken dürfen unter seinen Kindern. Ein annehmbares Opfer, Gott angenehm. Aber mein Gott, jetzt haben wir die Zusage, mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr braucht. Alles. Alles geben, was ihr bedürft. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe keinen Mangel. Aber wenn ich dann nichts habe, ist das Mangel? Wir merken, wie eine Schwester uns sagt in einem Kreis, in dem wir zusammen waren, der Herr definiert Mangel. Das Wort Mangel wird von ihm bestimmt, was seine Bedeutung betrifft. Ich mag meinen, ich brauche jetzt mehr. Ich mag meinen, ich brauche ein Auto, was immer das ist. Aber der Herr bestimmt, was ich brauche. Und wenn ich das ihm abgeben darf, dann kann er gelassen sein. Er weiß, sein Kind wird ihm vertrauen und er kann es führen und lenken zu seiner Freude und zur Freude anderer, zum Segen anderer. Der Herr Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft, entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was sagt der Psalmist? Silber und Gold, das Vieh auf den Auen, auf den Bergen, alles gehört ihm, alles. Und er hat reichlich genug, um uns zu geben, wenn der Zeitpunkt da ist. Meine Frau und ich haben das immer wieder erlebt. Immer wieder. Es ist so gewesen, ich wusste nicht, womit ich meine Reise antreten, wie ich meine Reise antreten sollte. Es war ein Termin. Ich wusste, wann der Zug abfahren sollte, aber kein Geld, um die Fahrkarte zu kaufen. Aber der Herr sorgte auf eine eigenartige Weise, unerwartet. Ich konnte meiner Frau Geld hinterlassen, ich konnte meine Fahrkarte kaufen und ich konnte reisen. Der Herr hat immer wieder gesorgt. Wir sind auf der Reise, die Kinder rufen, sie haben Hunger, wir haben nichts. Und es ist Feiertag, Läden geschlossen, haben noch kein Geld. Was jetzt? Der Herr sorgt und lässt einen Sack von Erdnüssen fallen von einem LKW, der merkt es nicht, der fährt einfach weg, weiter. Und es liegt da zum Aufheben. Und Kinder sind vergnügt. Ja? Was kann es besser geben als reichlich Erdnüsse genügt? Ja? Der Herr sorgt auf wunderbare Weise. Und wie gesagt, wenn er Raben benutzen muss. Aber er kann das. Er wird uns reichlich geben, was wir brauchen. Aber unserem Gott und Vater gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Ihm gebührt die letzte Anerkennung. Paulus freut sich und anerkennt, was die Philipper gemacht haben. Er weiß auch, dass er Gnade bekommen hat, das Richtige zu tun. Aber die Anerkennung gebührt dem Herrn. Von ihm kam alles. Aus seiner Gnade haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und ihm gebührt nicht nur die Ehre, sondern die Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Ein wunderbarer Text, nicht wahr? Aber wir haben noch nicht alles besprochen. Die Grüße fehlen noch. Lesen Sie die zu Hause und lernen wir, wie zu grüßen. Das ist etwas sehr Schönes. Ja. Jetzt will ich noch mit uns beten. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir danken dir, dass du uns in Christus gegrüßt hast und uns aufgenommen hast in deine Familie, dass wir jetzt zu dir gehören und dass du uns versorgst und führst und leitest. Wir danken dir, Herr, dass du der Gute und der Beste, der große Hirte bist. Du hast dein Leben für uns hingelegt. Für uns, die verlorenen Schafe. Wir danken dir, Herr, dass du auferstanden bist und uns dein Leben mitgeteilt hast. Und wir danken dir, Herr, für die Gemeinschaft, die dadurch entstanden ist, dass wir zu einer Herde, zu einem Volk, einer Familie gehören dürfen. Segne, Herr, diesen Kreis und setze ihn zum reichen Segen für andere. Amen. Amen. Ich danke, Herr.
Auch heute Janssen zu dir noch die Grüße.
Wir sind
Urchristen.
Danke, das ist schön gesagt. Also dann die letzten drei Verse, wenn ich darf. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Sind Sie diesem Vers nachgekommen? Hier haben wir ein Beispiel davon, dass es Formulierungen, das heißt, es gibt Sätze in der Bibel, Aussagen, die manchmal absolut klingen, aber da sind Voraussetzungen. Das heißt, etwas ist nicht erwähnt. Ein Beispiel, das habe ich oft gebrauchen. Als wir klein waren, heute geschieht das wohl kaum mehr, aber als wir klein waren, dann haben unsere Eltern vielleicht gefragt, wenn wir Nachtisch, wenn es den überhaupt gab, wollten, hast du auch alles aufgegessen? Das klingt absolut, ja. Aber wir wissen, dass es nicht so gemeint ist. Alles hieß dort innerhalb eines Rahmens. Und der Rahmen war der Rand des Tellers, ja. Alles auf dem Teller, nicht alles überhaupt. Und so gibt es manches in der Heiligen Schrift. Wir lernen sie im Zusammenhang zu lesen. Ein Satz besteht aus Wörtern und Satzteilen. Aber dieser Satz ist wie ein Satzteil, nur ein Teil von einer größeren Aussage. Und so will die Heilige Schrift im Zusammenhang gelesen werden. Paulus kann kaum erwarten, dass diese Philipper nun alle Heiligen auf der Welt sofort grüßen sollen. Das ist nicht möglich. Aber jetzt fragen wir uns, was meint er denn? Was meint Paulus, wenn sie alle Heiligen grüßen sollen? Von ihm oder einfach grundsätzlich? Wenn ich einen Christen treffe, soll ich ihn grüßen? Oder soll ich ihn von Paulus grüßen lassen? Ich weiß nicht genau, was Paulus meint. Aber ich habe mir Folgendes notiert. Die Christen in Philippi, das heißt, dieser Brief wurde wahrscheinlich gelesen, vielleicht an einem Sonntag im Gottesdienst. Jemand hat gesagt, oder der Epaphroditus ist angekommen mit dem Brief und sie freuen sich, dass er wieder da ist und sie sagen, und er sagt ihnen, ich habe einen Brief von Paulus. Und dann freut sich jeder. Und dann wird dieser Brief vorgelesen. Und dann hören sie gegen Schluss des Briefes, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Sollen sie jetzt anfangen, alle Christen in diesem Kreis zu grüßen? Was meint er damit? Mir scheint, dass Paulus erwartet, dass es Christen gibt, die nicht in diesem Gottesdienst vorhanden waren, die aber zur Gemeinde Philippi vielleicht gehörten. Ich weiß nicht, ob jeder, der zu diesem Kreis normalerweise gehört, heute Abend da ist. Wenn nicht, dann wäre das jetzt ein Beispiel. Wenn Paulus jetzt schreibt an den Kreis hier, Mettlinger Kreis hier in Nagold, grüßt alle Gläubigen in eurem Kreis. Das heißt, man macht sich die Mühe, vielleicht der eine Gelegenheit hat, ihn zu treffen, mach du das, dann grüßt er. Wir haben einen Brief von Paulus bekommen, grüße du ihn. Ja. Oder Sklaven. Meinen wir tatsächlich, die hätten für jeden Sonntag frei bekommen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber wir können uns gut vorstellen, dass es nicht der Fall war. Jemand trifft den Bruder, der am Sonntag arbeiten musste. Paulus hat einen Brief geschrieben, er lässt grüßen. Oder man fährt auf die Reise. Ist ein Geschäftsmann in dieser Gemeinde und er fährt auf Reisen. Und Paulus sagt, grüß die Heiligen. Und er nimmt diesen Gruß mit. Es gibt Christen oder Gemeinden, die haben das zur Sitte. Wo immer sie hinkommen, dort bringen sie Grüße von ihrer Gemeinde. Und am Sonntagmorgen, wenn ein Gottesdienst ist, dann wird gefragt, ist jemand hier, der Grüße mitgebracht hat aus einer anderen Gemeinde? Ich finde das schön. Und dann steht einer nach dem anderen auf und sagt, aus dem Ort oder von der Person sind Grüße mitzubringen. Ja. Es ist schwer zu sagen genau, was Paulus sich vorstellt. Aber dieses wollen wir mitnehmen. Dass Christen, alle Christen, zur Kenntnis nehmen sollen. Nun gibt es aber, und wir sollen grundsätzlich grüßen, nun passen wir auf, es gibt einige Christen, die sind dabei abzufallen vom Herrn, die werden ihm untreu. Und dort muss halt Zucht eintreten, dann kann es sein, dass diese nicht auf dieselbe Weise gegrüßt werden, wie wenn die Gemeinschaft wirklich gesund wäre. Das ist nicht, weil wir sie nicht mögen, sondern sie sollen erfahren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja, das gibt es auch. Wir werden also auch diesen Vers im Zusammenhang aufzufassen haben. Die Brüder, die bei mir sind, grüßen euch. Sie lassen grüßen. Der Eremias war, das sind vielleicht seine Mitarbeiter, die gerade da waren. Dann heißt es aber weiter, alle Heiligen grüßen euch. Er hat also Bekanntschaft gemacht mit verschiedenen Gläubigen in Rom. Und die haben wohl immer wieder gesagt, wenn du schreibst, wo immer es ist, wir bestellen Grüße. Alle Gläubigen haben aneinander gedacht. Sie waren eine große Gemeinde. Alle Heiligen, alle Gläubigen grüßen euch. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Am meisten die aus dem Hause des Kaisers. Ist das nicht schön? Nero, beziehungsweise der Kaiser, soll der Richter von Paulus werden. Paulus kommt vor Gericht. Er soll sich gegen das Recht Roms verstoßen haben, deshalb ist er in Ketten oder in einer Kette. Und jetzt sagt Paulus, Gott ist souverän, er ist der Kaiser. Und seine Botschaft ist in das Haus meines Richters gelangt. Und dort hat er sich Beute geholt, Menschen für sich. Und die gehören jetzt dem höchsten König und nicht mehr dem, der dort zu herrschen wünscht. Gott weiß, seinem Evangelium, seiner Botschaft Bahn zu brechen. In Kapitel 1 hieß es, ich will, dass ihr wisst, dass meine Zustände mehr zum Vorstoßen des Evangeliums gelangt sind oder beigetragen haben. Und das Letzte, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist der Gruß am Schluss dieses Kapitels, dieses Briefes. Davon leben wir. Was ist Gnade? Gnade ist die Hilfe Gottes, die aus seiner Liebe kommt. Gnade ist ein Teil der Liebe Gottes. Sie äußert sich als Gnade. Gnade ist die Gunst. Die Gunst Gottes uns gegenüber, er gibt aus Freude. Er hilft uns mit seiner Gnade. Und diese Gnade brauchen wir jeden Tag. Und das letzte Wort ist ein sehr wichtiges Wort. Das darf man nicht überlesen. Das darf man nicht übersehen. Amen. Im Deutschen sagen wir Amen. Was heißt das? So ist es. Beziehungsweise, so sei es. Und mich dünkt, das ist das letzte Wort oder der letzte Satz, der sich auf das ganze Buch bezieht. So wie ich es hier geschrieben ist, so ist es. Dies ist Gottes Wort. Und wo etwas erwartet wird, bete ich, so sei es. Und jetzt sind wir dran. Und wenn wir den Brief gelesen haben, wollen auch wir sagen, ja, so ist es, wie der Apostel Paulus es geschrieben hat. Und wo etwas von mir erwartet wird, da sage ich, ja, Herr, so soll es sein in meinem Leben. Und jetzt sage ich Amen.